Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.
Grüezi miteinander, ganz herzlich willkommen und einen wunderschönen, entspannten, großartigen, fantastischen Morgen, meine sehr verehrten Damen und Herren, liebe Freunde aus nah und fern. Ich begrüße Sie zur schweizerischen Ausgabe von Weltwoche Daily, die andere Sicht, unabhängig, kritisch, gut gelaunt am Dienstag, dem 12. September 2023. Ich habe kaum geschlafen, aber ich bin besonders gut drauf, denn ich komme zurück aus Gstaad, bin nach Mitternacht bei mir zu Hause eingefahren nach einer tollen Diskussionsrunde über die Europäische Union. Gstaad, dieser majestätische Kraftort im Berner Oberland. Umwerfend, weil wir Zürcher sind nicht so oft da oben. Wir neigen eher zum Bündnerland aus verkehrstechnischen Gründen, aber Gstaad ist eine Oase der Sonderklasse und nicht von ungefähr sind dort die Großen der Welt versammelt, wohnen viele dort und auch die Giganten der Weltliteratur, meine Damen und Herren, haben sich in Gstaad inspirieren lassen. Und ich bin auch gut drauf, weil wir heute ein Jubiläum feiern. Wir feiern den Geburtstag der Schweizerischen Eidgenossenschaft moderner Prägung, die moderne Bundesverfassung, 175 Jahre alt, ist sie heute Mitternacht sozusagen geworden, in Kraft getreten 1848, am 12. September. Wir kommen auf dieses Thema selbstverständlich zurück. Die Diskussion gestern in Gstaad, eine Europarunde hochkarätig besetzt. Nur der Zürcher, der nicht richtig Französisch konnte. Anderen Worten, ich war eine Fehlbesetzung. Nein, ich kokettiere, fishing for compliments. Es war eine hochinteressante Debatte, unter anderem dabei der EU-Botschafter in der Schweiz, Petros Mavromichalis, dann der frühere Chefunterhändler der Europäischen Union mit der Schweiz, Christian Leffler, und Roberto Balzaretti, Staatssekretär und heute Botschafter in Paris, ehemaliger gewesener Chefunterhändler der Schweiz mit der Europäischen Union. Und wir diskutierten natürlich über dieses etwas verkachelte, komplizierte, aber auch nicht so komplizierte Verhältnis zwischen der Schweiz und der Europäischen Union. Und wir haben uns ausgetauscht, wir haben die Positionen klar markiert, ohne Anbiederung, aber es gab eine ganze Reihe von interessanten Äußerungen, die ich hier allerdings nicht kundtun kann, denn es ist so, dass da eben die Vertraulichkeit gilt. Aber ich kann Ihnen sagen, ich habe sehr, sehr viel gelernt. Und was ich mitnehme aus dieser Debatte, ist die freundschaftliche Atmosphäre oder sagen wir die kollegiale Atmosphäre. Nicht immer ganz unentspannt natürlich, wenn da Gegensätze aufeinander gestoßen sind. Aber das ist doch die Essenz letztlich auch der Politik, die Essenz jeden zivilisatorischen Fortschritts, dass man miteinander ins Gespräch kommt. Und jedes Gespräch setzt ja voraus, dass der andere auch Recht haben könnte. Die Schweiz ist eine Willensnation des Auslandes, sagt da der Historiker André Hollenstein heute im grossen NZZ-Interview zur Bundesverfassung von 1848. Ja, da wird allerlei Unsinn erzählt jetzt zu diesem Jubiläum. Hüten Sie sich, passen Sie sich auf, passen Sie auf vor Fake News. Das heißt eben diese Bundesverfassung, das sei sozusagen im Geist der Weltoffenheit 1848 installiert worden. Die Schweiz habe da die alten Zöpfe des Rütli und der Eidgenossen und von Wilhelm Tell abgeschnitten und sei da auf dem Weg in Europa angekommen. Das Ausland habe der Schweiz sozusagen diese Segnung der Verfassung geschenkt. Da wird natürlich alles hineininterpretiert. Die FDP sei die Alleinverantwortliche für dieses Wunderwerk der politischen Zeitgeschichte, ist jetzt vielleicht etwas weiter ausgegriffen, aber es ist nach wie vor eine gültige Verfassung, sozusagen Teil unserer Zeit, revidiert, ein Kontinuum, fantastisch, die Bundesräte sozusagen die Fußnoten der schweizerischen Bundesstaatsgeschichte, weil eben die Verfassung so gelungen ist, weil sie so gut austariert war. Natürlich, sie wurde verbessert im Laufe der Zeit, spielt es eben gar nicht so eine Rolle, wer in der Schweiz da oben in der Regierung sitzt, und deshalb erinnert man sich auch kaum an Namen. Es gibt schon ein paar, die herausgeragt sind, aber eben die Schweiz zum Glück hängt nicht vom Bestand ihrer Politiker ab, sondern da stecken eben andere Energien drin. Ja, die FDP, sie war schon wichtig, die radikale Parteien-Großfamilie mit Ulrich Ochsenbein, dem genialen Gründer und Vorantreiber dieser Verfassung. Aber vergessen wir nicht, die FDP war damals noch zusammen mit der späteren SVP, BGB und mit den Demokraten, also das war die liberal-konservative Großfamilie, die diesen Meilenstein damals gesetzt hat. Also wenn das heute eine Partei für sich in Anspruch nimmt, aufpassen. Dann zweitens, der Weg nach Europa, die Weltoffenheit, sozusagen ein EU-Beitritt avant la lettre, so wird das auch hingebogen, ist falsch. Ulrich Ochsenbein, der Urheber, könnte man sagen, der geniale Mitschöpfer und prägende Spiritus Rektor dieser Bundesverfassung, er hat ganz klar dieses Staatswerk begründet, damit die Schweiz unabhängig werde, damit sie sich eben besser zur Wehr setzen könne gegen die Einmischungen von außen. Also diese Bundesverfassung war sozusagen die paragraphengewordene, die verbriefte Form, die Bekräftigung des schweizerischen Unabhängigkeitswillens, dass wir Schweizer eben selber bestimmen, im Geist des Rütli. Und sie haben sich auf die alten Eidgenossen bezogen, meine Damen und Herren, selbstverständlich, um auch die besiegten, im Sonderbundskrieg besiegten Landkantone und Bergkantone plus Luzern einzubinden. Also das ist natürlich auch ein Märchen, wenn man das jetzt sozusagen als embryonale Vorstufe einer EU-Annäherung interpretieren will. Es stimmt natürlich, dass die europäischen Mächte zum Teil auch, oder dass man sich hat inspirieren lassen, aber es gab auch Drohungen, und Ulrich Ochsenbein hat den Monarchen, die der Schweiz gedroht haben, seinerseits gedroht und hat gesagt, wenn ihr auf diese Schweiz losgeht, wenn ihr das kaputt stampft, wie ihr das in anderen Ländern gemacht habt, ihr Monarchen, dann werdet ihr von euren Völkern von den Thronen gefegt werden. Und Jonas Furrer, der erste Bundespräsident der Schweiz, hat gesagt, die unabhängige Schweiz wird sich auch in Zukunft selber regieren. Die unabhängige Schweiz wird sich auch in Zukunft selber regieren. Das war der Satz, das war das Motto, das war das Leitmotiv, das damals in Stein gemeißelt wurde. Wegweisend ein freiheitlicher Nationalstaat Schweiz, der überlebt hat, das 19. Jahrhundert, wo diese Fusion aus Nationalgedanke, freiheitlicher Gesinnung und Rechtsstaat eben funktioniert hat. In vielen anderen Ländern hat das ja nicht funktioniert. Dann ist das Ganze auseinandergebrochen oder eben ausgeartet in Extremnationalismus oder Faschismus. Die Schweiz wollte damals aus einem lockeren Staatenbund einen effizienteren Bundesstaat machen, auf der Grundlage der Volkssouveränität. Also diese Fehldeutungen, die müssen Sie relativieren, die Ihnen da in den Zeitungen und überall entgegentreten. Im Bundeshaus große Feierlichkeiten, und als Festredner tritt auf der Fernsehpolitologe und Wahlabstimmungsprognostiker und Ausmesser Claude Longchamp, SP-Mitglied. Und ohne jetzt Herrn Longchamp zu nahe treten zu wollen, habe ich mich gefragt, bei der Wahl dieses Redners, was ihn eigentlich genau legitimiert, hier als sozusagen Stimme der Schweiz in Erscheinung zu treten oder Stimme des schweizerischen Parlaments. Das entzieht sich meiner Kenntnis. Ohne Kernkraft droht eine Stromlücke. Eine ETH-Studie drückt aus, spricht aus, was man natürlich schon vor Jahren gesehen hat, das funktioniert nicht, dieser forcierte Umstieg von tragfähigen, leistungsfähigen Energieaufbereitungs- und Produktionssystemen hin zum Flatterstrom der Windräder und der Solarzellen. Die Windräder, die Kirchtürme der Klimareligion hier, die sichtbaren Zeichen, die in die Landschaft gehauen werden von den Vögten, von den neuen Vögten, von den neuen Gesslers dieses Klimaextremismus. Die wollen diese anbetungswürdigen eben Kirchtürme der Klimareligion den Leuten auch sichtbar vor Augen führen, damit sie wissen, wie es geschlagen hat. Aber es funktioniert eben nicht für einen Industriestaat, diese Energieversorgung. Jetzt kommt das langsam an die Oberfläche. Die ETH hier mit einer Studie, darüber berichten die Zeitungen. Und Bundesrat Albert Rösti sagt zu Recht, wir dürfen die AKW nicht vorzeitig abstellen. Er warnt vor einem vorzeitigen AKW aus. Das wäre das Falscheste, was man machen kann. Joe Biden, eine etwas unerfreuliche Nachricht. Joe Biden mit einem senilen Auftritt in Hanoi, in Vietnam. Völlig verwirrt, der amerikanische Präsident, der ist da aufgetreten anlässlich eines Staatsbesuchs. Auch interessant, dass die Vietnamesen ja von den Amerikanern brutalst bombardiert während des Vietnamkriegs, gerade Hanoi, aber auch die Napalmwaffen gegen Dörfer. Massaker hat es damals gegeben, dieser Vietnamkrieg, ja ein fürchterlicher Absturz der Weltmacht damals im Dschungel Südostasiens. Die Vietnamesen, ein stolzes Volk, ein sehr tüchtiges Volk, die sich auch gegen tausendjährige chinesische Fremdherrschaft erwehrt haben, die Chinesen rausgeworfen haben, die Franzosen rausgeworfen haben und schließlich auch die Amerikaner rausgeworfen haben. Faktisch natürlich kommunistisch immer noch, ein Nachfolgeregime der Kommunisten, aber sehr kapitalistisch interpretiert, allerdings mit erheblicher Korruption, und die Chinesen sind da stark präsent, und die Vietnamesen haben die Chinesen nicht so gern, aber wir suchen da einigermaßen freundliche Beziehungen aufrechtzuerhalten, aber eben auch, schlau wie sie sind, mit den Amerikanern ein Gegengewicht zu schaffen, keine Ressentiments, sondern Pragmatismus. Und deshalb also Joe Biden auf einer Werbetour gegen die BRICS-Bewegung, selbstverständlich, man will seine Allianzen auch stärken, aber das ist ein Auftritt, der nun wirklich allen klar gemacht haben dürfte, dass dieser Präsident, vorsichtig ausgedrückt, am Anfang einer Demenz steht, und es mutet fast schon wie eine Art, ja, Tierquälerei an, wie die Demokratische Partei diesen Mann, der nicht mehr im Vollbesitz seiner geistigen und kognitiven Kräfte ist, hier einfach weitermachen lässt, ihn da sozusagen benutzt. Und ich frage mich, wer führt die Vereinigten Staaten? Was ist da passiert? Es gab eine Medienkonferenz. Aus unerfindlichen Gründen kam Joe Biden anderthalb Stunden zu spät. Er verspricht sich häufig, redet langsam, versteht die Fragen mehrfach nicht und sagt zuletzt, Zitat, ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich werde jetzt ins Bett gehen. Zitat Ende. Als die Journalisten Fragen in den Raum rufen, spricht Biden weiter, und seine Pressevertreterin muss dann abrupt selber dreinreden und beendet den Termin, als Biden weitersprechen will. Stellt ihm einfach sein Mikrofon ab und lässt Musik laufen, was hier die USA bieten, und eben wie die Demokraten diesen Präsidenten aus schierer Machtbehauptung, Gier, ich kann es nicht anders ausdrücken, was die hier abziehen, das ist ein Akt der, ja, eben Quälerei. Das ist ein unwürdiges Spektakel, und es ist auch hochgradig gefährlich, wenn wir sehen, dass dieser offensichtlich verwirrte Mann der Anführer der westlichen Welt sein soll, in einer Konfrontation mit Russland und mit China, die unsere Medien unkritisch mitmachen, also wirklich vom öffentlich-rechtlichen Fernsehen bis hin zur Neuen Zürcher Zeitung. Die Weltwoche ist hier eine der ganz wenigen Stimmen, die auch andere Akzente setzt. Und auch vor dem Hintergrund dieser offensichtlich nicht mehr amtsfähigen Führung der Vereinigten Staaten von Amerika, meine Damen und Herren, die Vereinigten Staaten von Amerika, müsste man doch umsatteln. Können wir doch hier nicht in das Dr. Strangelove-Fieber, in den kalten Krieg, in die Exzesse der Vergangenheit hier uns hinein halluzinieren? Mich hat Joe Biden erinnert, wir haben ja von Herr der Ringe gesprochen, vom Berner Oberland, mich hat er erinnert an den nordischen König Rohan im zweiten Teil der Verfilmung Lord of the Rings. König Rohan, ein an sich damals noch nicht so alter König, der aber behext wurde von einem bösen Zauberer und er saß da senil und brabbelnd von Haaren überwuchert, fast schon verwachsen mit seinem Thron auf dem Stuhl. Und konnte nicht mehr klare Sätze formulieren. Andere redeten für ihn eben böse Zauberer im Hintergrund. Wer sind die bösen Zauberer hinter König Biden? Da müsste man jetzt den Tolkien, den Erfinder von Herrn der Ringe, fragen. Gavin Newsom, der Gouverneur von Kalifornien, soll da aus dem Hut gezaubert werden. Also sehr unklare und beunruhigende Verhältnisse. Und der letzte Mann im Weißen Haus, der wirklich noch die Fäden in der Hand hielt, hat man den Eindruck, das war Donald Trump, aber der ist vom System ausgespuckt worden. Novak Djokovic, unsere etwas serbenfeindlichen Medien berichten nicht so ausführlich darüber, aber nun der 24. Grand Slam-Titel für den Serben nach dem Sieg am US Open, wieder einem Final gewonnen, ein überragender Athlet. Fantastisch, was Novak Djokovic leistet. Bei uns nicht mit der Energie gewürdigt, die er verdient. Darum muss die Weltwoche auch hier in die Bresche springen. Wir müssen da etwas unsere Vorurteile in der Schweiz überwinden, ablegen und auch den Roger Federer-Komplex. Federer auch fantastisch, aber gerade die grossen Leistungen des Schweizers sollten uns doch auch motivieren, anzuerkennen, neidlos anzuerkennen, was für ein toller Mann dieser Novak Djokovic ist. Da muss ich etwas korrigieren, meine Aussagen von gestern zum Kampfjet F-35. Ich habe mich da allzu leicht vom Tagesanzeiger aufs Glatteis führen lassen und ist mir erst später bewusst geworden, dass der Dagi ja seit Jahren eine Kampagne führt gegen diesen amerikanischen Kampfjet. Gestern habe ich die Schlagzeile berichtet, der F-35 könne nicht durch Gewitter fliegen. Das ist so falsch. Entschuldigen Sie bitte, ich habe da einfach das glaubend naiv nacherzählt, was der Tagesanzeiger geschrieben hat. Tatsache ist, dass man aus Vorsichtsgründen darauf verzichtet hat, jetzt mit dem F-35 durch Gewitter zu fliegen. Aber selbstverständlich wäre es möglich gewesen, dies zu tun. Ernstpolizei, bei einem Ernstfall Luftpolizeieinsatz oder bei Gefährdung der Bevölkerung werde man selbstverständlich auch mit dem F-35 durch Gewitter fliegen. Ja, also der Konkurrenzkampf beim Verkauf von Militärflugzeugen, der ist erbarmungslos und der wird hier auch mit publizistischen Mitteln ausgefochten. Mea maxima culpa. Also Kampfjetbeschaffungen waren noch nie eine reinliche Sache. Man prüfe bei Angriffen immer das jeweilige Motiv und das gilt besonders für den Moderator dieser Sendung. Eigentümliche Aussagen von SVP-Stadtpräsidentin Camille Lotte über die fulminante Wahlkampferöffnung ihrer Partei in der Swiss Life Arena in Zürich. Und zwar in der Sendung Doppelpunkt von Roger Schawinski. Lotte ist reingefallen auf Schawinskis Fake News. Christoph Blocher und Magdalena Martullo seien dort als Bauern verkleidet aufgetreten. Tatsächlich wären beide mitnichten als Bauern verkleidet, saßen aber auf einem Anhänger eines alten Rapid auf Strohballen. Das stimmt einfach nicht, was Roger Schawinski da wieder verdrehend in den Raum stellt. Aber eben Camille Lotte, die SVP-Stadtpräsidentin, ist voll darauf eingestiegen, anstatt das zurückzuweisen. Das kritisierte sie, wie von Schawinski provoziert, als total fake. Also, wenn da die Blochers auf einem Heuwagen einfahren, sei das fake. Und da muss ich jetzt einfach hinzufügen, ich weiß nicht, was da die Parteipräsidentin der SVP Zürich geritten hat. Ich meine, Christoph Blocher ist ein ehemaliger Bauer. Der ist einer, der mit einer Bauernlehre angefangen hat und sich dann auf dem zweiten Bildungsweg Matura, Jusstudium in die Industrie eingestiegen, hat ein marodes Unternehmen saniert und ist Multimilliardär geworden. Also der verkörpert ja geradezu den Lebensweg vom Bauern zum Fabrikanten, zum Industriellen, zum Parteiführer. Das ist eben nicht Fake, sondern das ist genau Ausdruck dessen, was Blocher auszeichnet. Und seine Tochter, da kann man jetzt sagen, was man will, die den Laden sehr, sehr erfolgreich führt, auch sie ist heimatverbunden und bodenständig, ist in den Sommerferien in den Bergen und so weiter. Also hier quasi diese Schawinski-Fake News auch noch offiziell zu beglaubigen von der SVP Stadt Zürich, das ist mehr als grenzwertig. Und ich habe mich dann einfach gefragt, ja, mit welcher Legitimation auch hämmert jetzt diese SVP-Stadtpräsidentin auf die Blocher sein? Ich meine, die haben ja einen gewaltigen Leistungsausweis, übrigens auch politisch. Den sehe ich jetzt da noch nicht so ganz bei der Kollegin da in der Stadt Zürich. Außerdem muss man auch hinzufügen, dass gerade diese ländliche Verbundenheit, die in der Swiss Life Arena beim Wahlkampfauftakt mit inszeniert wurde, dieses Zusammengehören von städtischer, urbaner Modernität in diesem fantastischen Stadion und dem etwas ländlichen Touch, den man durch die Bühneninszenierung auch mit Segmel versucht hat darzustellen. Das ist ja eben geradezu ein Abbild der Schweiz, wo Stadt und Land harmonieren. Also ich bin gerne bereit, der SVP-Präsidentin der Stadt Zürich hier etwas Nachhilfeunterricht in tätiger Schweizer Geschichte zu gewähren. Das Moderne und das Traditionelle, das gehört eben bei der SVP zusammen, der Bauer und der Industrielle, sogar vereinigt in Personalunion bei einem Mann wie Christoph Blocher. «Ich lese keine Zeitungen mehr», sagt Bundesrat Gassis. Das ist Ausdruck natürlich einer Wahlkampf-Zuspitzung, aber vielleicht auch eine gewisse Frustration schwingt damit, denn jetzt im Herbst geht es weiter mit den Verhandlungen, den nicht mehr enden wollenden, den endlosen Verhandlungen mit der Europäischen Union. Ich hätte ja nichts dagegen, wenn diese Verhandlungen endlos weitergehen, solange da nichts Verderbliches vereinbart wird. Endlos verhandeln, verhandelt einfach weiter, da macht ihr nichts Schlimmeres. Aber Bundesrat Gassis ist da etwas frustriert, ich kann das verstehen. Er hat auch nicht immer die ganz klare Linie gefunden. Wir müssen jetzt einfach im Jubiläumsjahr der Bundesverfassung uns daran erinnern, dass die raison d'être, die Grundlage der Schweiz und auch die Erfolgsgrundlage der Schweiz, die Selbstbestimmung ist. Die Tatsache, dass wir in der Schweiz selber über alles bestimmen, was uns betrifft. Das heißt nicht, dass wir völlig unabhängig und autark und völlig losgelöst sind. Aber wir können natürlich reagierend auf die Kräfte, die auf uns einwirken, können wir eben unser Schicksal verhältnismäßig autonom gestalten, maßgeschneidert Lösungen entwerfen für unser Land. Und das ist die große Bedrohung der europäischen Wünsche. Und ich weiß, die Europäische Union hat auch ihren Punkt. Sie sagt, ja, wenn ihr bei uns im Binnenmarkt, in diesem System mitmischen wollt, dann müsst ihr auch die Regeln akzeptieren. Und wir wollen die Regeln ab und zu ändern. Und dann müsst ihr das nachvollziehen. Da hat sich die Schweiz vielleicht den Ärmel schon zu weit reinziehen lassen. Aber ich bleibe zuversichtlich, dass man hier einen tragfähigen Kompromiss für beide Seiten findet. Wir sehen es ja jetzt in Großbritannien. Die EU hat ja die Briten auch rausgeschmissen, zum Beispiel aus diesem Forschungsprogramm Horizon 20 oder Horizon Europe. Das sind diese Forschungssubventionierungsprogramme, die ohnehin überschätzt werden, meines Erachtens. Die waren draußen. Jetzt sind die Briten aus der Europäischen Union ausgetreten, also weniger eng verbunden mit der EU als die Schweiz. Noch keine bilateralen Verträge und sektorielle Zugehörigkeiten zum sogenannten Binnenmarkt. Und trotzdem sind die Briten wieder dabei. Also die EU ist natürlich auch viel flexibler, als sie behauptet. Das sehen wir auch innerhalb der EU. Ich habe manchmal den Eindruck, die Schweiz sei das einzige Land, das sich überhaupt noch an die EU-Regeln und an die EU-Verträge hält. Und die Schweiz ist übrigens auch das einzige Land in Europa, das die Rechnungen der EU pünktlich bezahlt, ohne dass man ihr einen Milliardenkredit vorher zuschieben muss. Moralismus auch im Schweizer Sport. Sogar das Ausland kritisiert das Schweizer Eishockey, weil wir im Schweizer Eishockey Russen haben spielen lassen. Also dieser fürchterliche Rassismus, dieser Biologismus, diese Sippenhaftung, die da läuft gegenüber den Russen, das ist fürchterlich. Da muss man einfach die rote Karte zeigen. Ich finde das gut, dass die Schweiz da nicht in dieser extremen Art mitmacht, wie das die anderen Staaten vorführen. Der Sport ist eine der letzten Brücken. Wir sollten sie pflegen und nicht auch noch abreißen. Meine Damen und Herren, das war's von Weltwoche Daily, inspiriert vom Berner Oberland, der Geist von Gstaad durchwehte diese Sendung. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit und steige jetzt gleich um aufs internationale Parkett. Schauen Sie sich das auch an. Da gibt es ganz faszinierende Themen, die wir abarbeiten müssen. Vielen herzlichen Dank. Machen Sie es gut und ich freue mich, wenn Sie auch morgen wieder dabei sind.
Diese Ausgabe von Weltwoche Daily wird Ihnen präsentiert von Kibun, dem Schweizer Pionier für gesundes Gehen und Stehen.